Deutschlandfunk Kultur heute.
Der UNESCO-Weltkulturbericht zur grenzübergreifenden Kulturpolitik wurde heute in Berlin vorgestellt. Generalsekretär Roman Luckscheiter sagt, wo Bedarf im Sinne der Vielfalt besteht.
Schutzräume für diejenigen zu bieten, die eben diesen Schutz suchen, die als geflüchtete Kunst- und Kulturschaffende in unsere Länder kommen und dort auf Hilfsangebote angewiesen sind. Wir haben dafür ja gute Beispiele, zum Glück. Das wird aber einen Bedarf geben, der noch weiter wächst.
Mehr dazu am Ende der Sendung, zu der Sie Michael Köhler einlädt. Herzlich willkommen. Das Filmfestival kann. Es hat begonnen und behauptet sich in stürmischer Zeit. Bevor wir nun über den Eröffnungsfilm sprechen mit unserer Kritikerin Katja Nicodemus in Cannes, meine erste Frage, Frau Nicodemus, ist Ihnen denn heute schon Tom Cruise in die Arme gelaufen? Will sagen, ist alles so wie früher?
Ja, ich habe doch mit Tom Cruise Martini getrunken. Ich dachte, die Bilder sind eigentlich um die Welt gegangen. Das ist Ihnen wahrscheinlich entgangen. Es ist hier alles, muss man sagen, wirklich normal wie immer, aber doch ein bisschen komisch mit 1500 Leuten im Kino zu sitzen ohne Maske. Und wenn die Leute dann hemmungslos husten und schniefen, dann ist das auch so ein bisschen komisch.
Während der Eröffnungszeremonie gab es eine Überraschung?
Ja, es gab eine große Überraschung. Und eigentlich eine Überraschung, die wirklich auch besonders war, weil ein wirklich ein erstauntes Raunen durch das aufgebrezelte Publikum diese Eröffnungszeremonie ging, als nämlich der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj zugeschaltet wurde. Und er hielt eine etwa 10-minütige Rede inmitten dieser Zeremonie. Und er sprach vom Kino, das seit seinen Anfängen immer wieder von Diktaturen und Diktatoren für Propaganda missbraucht worden sei. Und er beschwor auf der anderen Seite die Widerstandskraft von Bildern gegen Willkür und Tyrannei. Und Selenskyj bezog sich immer wieder auf den Film Der große Diktator von Charlie Chaplin aus dem Jahr 1940. In dem Film wird der Chaplins Figur eines jüdischen Friseurs mit dem Diktator Hinkel verwechselt. Damit ist natürlich Adolf Hitler gemeint. Und Chaplin alias Hinkel hält dann eben am Ende des Films eine bewegende Rede für Freiheit und Demokratie. Und Selenskyj meinte dann eben, dass das Kino in diesen Zeiten einen neuen Chaplin brauche. Und direkt nach seiner Rede ging das dann aber auf der Bühne mit der Tagesordnung weiter. Und Julianne Moore trat auf die Bühne und eröffnete die 75. Filmfestspiele von Cannes.
Der Eröffnungsfilm, über den wir reden müssen, ist eine, ich sag's mal ungeschützt, Klamotte übers Kino machen. Ein französischer Regisseur dreht das Remake eines japanischen Horrorfilms als Low-Budget-Produktion. Nach dem wenigen, was Sie bisher gesagt haben, sind das ziemliche Tauchbäder von heiß und kalt und wieder vor und zurück, nicht wahr?
Ja, ihre Achterbahn hat, würde ich mal sagen. Also Coupé, dieser Film von Michael Hanavicius, der heißt ja auf Deutsch Schneiden Sie oder Bitte schneiden. Und hin und wieder würde man auch gerne schneiden, denn es handelt sich wirklich um einen echten Trash-Film, also der auf trashige Weise über das Zombie-Genre nachdenkt und über das Filmemachen. Also es beginnt alles mit einem Film im Film, in dem sich die Zombie-Darsteller dann in echte Untote verwandeln. Ein Regisseur will mehr Angst auf den Gesichtern der Hauptdarstellerin sehen und dann plötzlich bricht Panik aus, weil abgerissene Arme durch die Gegenfliegen und Zombies mit Äxten angreifen. Und dann werden diese Dreharbeiten vom Film im Film nochmal aus anderer Perspektive gezeigt und wir lernen dann die Darsteller kennen, die Crew und das Rätsel auch eines pupsenden Zombies wird gelöst. Also man erfährt viel in diesem Film über das Genre und das ist auch alles mit verschiedenen Filmmaterialien gedreht. Also Super 8, digital, es gibt wilde Musik und auch jede Menge Overacting. Also für mich war das ein großer, blutiger Spaß, ein bewusst schlechter Film zur Eröffnung, ein virtuos dahingeschlammter Film.
Russische Delegationen oder staatliche Vertreter waren nicht erwünscht, aber Filmkünstler. Und wie im letzten Jahr ist Kirill Serebrennikov wieder im Rennen um die Goldene Palme. Sie hatten Gelegenheit auch, was nicht ganz einfach war, seinen neuen Film zu sehen, der gerade heute Nachmittag gezeigt wurde?
Der wurde heute Nachmittag gezeigt, genau. Und er hat einen schlagenden Titel, nämlich Tschaikowskis Frau, dieser erste Wettbewerbsfilm des Festivals. Und er handelt wovon? Ja, von Peter Ilyich Tschaikowskis Frau, Antonia Ivanovna Miljukova, die, ja, eine Frau, wie man in dem Film erfährt, die für Tschaikowski eine unerwiderte Liebe empfand. Tschaikowski war ja bekanntermaßen homosexuell. Und Kirill Serebrennikov nimmt nun völlig die Perspektive dieser Frau ein, ganz einseitig, und erzählt die Ehe der beiden als einseitige Opfergeschichte, also die Geschichte einer blind leidenden, blind liebenden, die sich in ihre Liebe hineinsteigert und die an der Ablehnung dieses Mannes zerbricht, der bald nur noch Widerwillen gegen sie empfindet. Und dieser Film ist eigentlich wie immer bei Kirill Serebrennikov, der ist fantastisch gespielt, auch virtuos inszeniert, mit einer ganz gleitenden, Kamera da durch diese Räume um 1877 dahin fließen, Kamera mit in die Tiefe gestaffelten Räumen und auch in einem ganz tollen phantasmagorischen Licht fotografiert. Aber ich muss sagen, ich habe überhaupt nicht verstanden, was dieser Film eigentlich erzählen will, weil der Komponist Tschaikowski bleibt völlig unterbelichtet und der Film erzählt auch nichts von seiner Homosexualität, nichts wirklich, oder von seinem Zerbrechen an den Konventionen. Und diese einseitige Opferperspektive der Frau, die führt dann in eine Sackgasse, narrativ und auch ästhetisch.
Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss. Eine Komödie, in der viel Blut fließt, haben Sie uns beschrieben. Und jetzt gerade eine Tragödie um Musik und Geschlecht. Wie steht das im Festival so im Spannungsfeld zum Ukraine-Krieg?
Ja, das steht natürlich mittendrin in den Zeitläufen, kann man sich ja vorstellen, bei 2000 oder 3000 eingereichten Filmen. Hier läuft ja auch in einer Spezialvorführung der Neufilme des ukrainischen Regisseurs Sergei Losnitsa, beruht auf einer Erzählung von W.G. Sebald. Losnitsa hatte sich ja gegen den Totalboykott der russischen Kultur und der russischen Künstler gewehrt und ist deswegen aus der ukrainischen Filmakademie rausgeworfen worden. Also so weit strahlen dann diese Spannungen sehr wohl in dieses Festival hinein.
Zu Beginn des Filmfestivals in Cannes mit der Eröffnung und dem ganzen Drumherum, Katja Nikodemus, vielen Dank für diese umfangreichen Auskünfte. Wir wechseln in gewohnte Gefilde zur bildenden Kunst. Er kann nicht nur ganz groß in Öl, um den es jetzt geht, er kann auch klein, mit Kreide oder Stift. Gerhard Richter, der ist gerade 90 Jahre alt geworden. In Dresden, in Düsseldorf, da waren große Ausstellungen des teuersten lebenden Malers, teuer im doppelten Sinne. In der Basler Fondation Bayerler, da gibt es nicht nur Gerhard Richter Werke zu sehen, die der Sammlung eignen, ihr gehören, sondern der wortkarge Maler hat selber einen kleinen Raum, ganz bescheiden, mit neuesten Werken kuratiert. Ganz frisch, denn die Zeichnungen sind erst im Januar entstanden. Papierarbeiten im Nebenraum. So könnte die abstrakte Serie von Kleinformaten heißen. Sie heißt aber Mut, Stimmung. Über Bezüge zu Gerhard Richters Gesamtwerk nun Christian Gampert.
Ohne viel Tamtam und völlig ohne Pressekonferenz wurde die Ausstellung eröffnet, die in anderen Museen sicher für größeres Aufsehen sorgen würde. Gerhard Richter wollte es wohl so. Nach wie vor arbeitet der 90-Jährige täglich in seinem Atelier und was dort an Farbexperimenten stattfindet, bildet sogar eine Art Tagebuch, wie die Titel der 31 Werke zeigen. Wir wissen also, was Gerhard Richter vom 5. bis zum 8. Januar dieses Jahres gemacht hat. Er hat verschiedene Glasmalfarben im Sinne des gesteuerten Zufalls immer wieder auf Papier geträufelt oder getröpfelt oder hat sie fließen lassen. Vielleicht hat er auch mit eher sanfter Pollock-Geste mal ein bisschen geschüttet. Und er hat beobachtet, was mit diesen Farbgebilden passiert, welche Formen und Farbamalgame sie bilden und welche seltsame organoide Wesen dabei entstehen. Irgendwann hat er diesen Prozess dann natürlich angehalten und für beendet erklärt. Das 7. Blatt, das am 5. Januar entstand, zeigt dominierende düstere Rottöne, die teilweise heller werden und von weißem Grund und ein paar satten Gelbspritzern umgeben sind. Man weiß nicht genau, ob da in der Mitte kaulquappige Wesen durchs Bild schwimmen oder ob linksseitig eher verrutschte Blütenkelche sich öffnen. Der Assoziationslust bleibt jedenfalls jede Menge Raum. Ein Alterswerk, das aber in seiner Experimentierfreude verblüffend jung wirkt. Michiko Kono, die Kuratorin, beschreibt die enge Zusammenarbeit mit Richter sehr höflich.
Er ist unserem Haus sehr zugetan, worüber wir uns sehr freuen. Und wir stehen nun schon seit einiger Zeit mit ihm in regem Austausch, um anlässlich seines 90. Geburtstags ein gemeinsames Projekt zu realisieren.
Das gemeinsame Projekt nimmt natürlich Bezug auf viele andere Richterarbeiten, auf die verunsichernde, milchige Unschärfe seiner frühen Werke, wie sie etwa im Nebenraum in einem Landschaftsbild zum Vierwaldstätter See demonstriert wird, aber auch auf die Glasmalereien oder die Kirchenfenster für den Kölner Dom, die mit ihrer spielerischen Farbsystematik immer neue Stimmungen in die gotische Rahmung zaubern.
Mit Glas und mit Spiegeln hat sich Gerhard Richter schon ab den späten 60er Jahren beschäftigt. Und später, in den 2000er Jahren, sind mehrere kleinformatige Serien mit Glasmalerei entstanden.
In den neuen Richterbildern wirkt es aber so, als habe Chagall plötzlich abstrakt gemalt und Traumtagebuch geführt. So märchenhaft sind manche Farben, so glücklich mischen sich manche Ingredienzien. Und doch wird hier die strenge Reihung einer Serie praktiziert, die den Titel Mood, Stimmung, quasi zur Ordnung ruft und die Atmosphäre dann nochmals in Frage stellt. An drei Wänden des Raums sind diese eher kleinen Glasfarbenbilder chronologisch gehängt, sodass man den Experimentierprozess nachverfolgen kann, die farblichen Ideenwechsel. An der vierten Wand hängen quasi kumuliert Fotos dieser 31 Bilder mit nur minimal veränderten Farbnuancen, sodass der Originalcharakter der Ursprungsbilder gleich wieder in Frage gestellt wird. Und gerade weil Gerhard Richter früher nach Fotos gemalt hat, um den Eigenwert des Malerischen zu erkunden, schließt sich hier wieder ironisch ein Kreis. Zudem verweisen diese zerlaufenden Chagall-Farben ständig auf Richters Farbatlanten und Streifenbilder, die quasi die Palette für diese schwimmenden Farbinseln bilden. Die Fondation Beiler zeigt im nächsten Raum dann auch ein paar expressiv schrundige Richterwerke und entlässt uns mit einem Blick durch Richters Glastunnel auf Monets Seerosen. Da weiß man wieder, wo das alles herkommt und vielleicht auch, wohin es führt.
Sagt Christian Gampert über Gerhard Richter in Basel. Auch in den beiden Jahren während der Corona-Pandemie, da gab es die Potsdamer Tanztage. Die wurden und werden von der Fabrik Potsdam ausgerichtet, wenngleich auch in stark verkleinerter Form und variiert. Jetzt findet das einzige Tanzfestival der Landeshauptstadt wieder statt. Es bringt viele internationale Tanzproduktionen nach Potsdam. Darunter die Deutschlandpremiere der isländisch-kanadischen Choreografin Dana Ashby. Elisabeth Nering war dabei.
J'ai pleuré avec les chiens. Ich habe mit den Hunden geweint oder frei übersetzt geheult. So nennt Dana Ashby ihre erste Gruppenproduktion für 5 Tänzerinnen und einen Tänzer. Die Choreografin ist der neue Nachwuchsstern am kanadischen Tanzhimmel. Ihre familiären Wurzeln liegen in den Niederlanden und in den First Nations, den indigenen Völkern Kanadas. Ein Erbe, das sich auch in ihrer künstlerischen Arbeit niederschlägt. J'ai pleuré avec les chiens ist eine irritierende Produktion. Nicht, weil die 5 Tänzerinnen auf allen 4 nackt über die Bühne kriechen oder sich in anspruchsvollen Yoga-Posen mit weit geöffneten Armen und Beinen dehnen, bis die nah dran sitzenden Zuschauer auch das letzte intime Detail zu Gesicht bekommen. Irritierend ist diese Arbeit deshalb, weil sie bei aller körperlichen und emotionalen Heftigkeit uneindeutig in ihrer Aussage bleibt. Befremdlich ist auf jeden Fall die Stimme der amerikanischen Neugeist-Ikone Louise Hay, die zu Beginn aus dem Off ertönt und ihre bis an Verstiegenheit grenzenden esoterischen Ansichten über Heilung kundtut. Dass es ein Geburtsrecht auf totale Gesundheit gäbe und Krankheit immer selbstgemacht sei. Ob Dana Ashby diese Ansichten teilt und hier ein Heilungsritual stattfinden lässt, bleibt der Interpretation jedes und jeder Einzelnen überlassen. Deutlich wird dagegen, die Choreografin will nichts vorführen, nichts repräsentieren. Es geht nicht um die Darstellung von Wildheit oder des Animalischen. Stattdessen erzeugen ihre Tänzerinnen energetische Zustände, die nicht nur für sie, sondern auch für uns, das Publikum, in manchen Momenten bis an die Grenze des Zumutbaren gehen. Dabei ist Nacktheit nur der Ausgangspunkt, eine Art Grund, nicht Urzustand des Menschen, von dem aus alles passieren kann. Das Sperrige dieses Abends bleibt bisher die Ausnahme der diesjährigen Ausgabe der Potsdamer Tanztage, die die postpandemische Sehnsucht nach Gemeinsamkeit, Freude und Vitalität ansonsten bestens bedient. Kudus Onikeku aus Nigeria und Lia Rodriguez aus Brasilien kommen mit Produktionen, die wahre Feste sind. In Encantado lässt Lia Rodriguez ihre 11 Tänzerinnen mit unzähligen bunten Stoffen spielen. Sie winden sich in die auf dem Boden liegenden Tücher, wickeln sie um Hüften und Brüste. Gesichter werden verdeckt, Turbane auf Köpfen verknotet, Körperformen verändert. Wie dabei eine Geste und Idee in die nächste fließt, ist wunderbar anzusehen. Der bunte, ausgelassene Bewegungsfluss und die Lust am Spielen, Darstellen, Zeigen und Provozieren ist nicht zu stoppen und bei aller kraftvollen Lebensbejahung auch politisch gemeint. Die Musik, die das Ensemble antreibt, kommt vom brasilianischen Guarani-Volk, das mit diesen Liedern für die Anerkennung ihres Territoriums protestierte. Musik Die einzige Ausnahme dieser äußerst positiven Zwischenbilanz machte ausgerechnet die Eröffnungsproduktion Ever So Slightly der kanadischen Company Rubber Band, die bereits auf dem ebenfalls sonst hochkarätig besetzten Festival Tanz Bremen zu sehen war. Wie man es schaffen kann, 10 hochvirtuose Tänzerinnen, die mühelos zwischen klassischen, zeitgenössischen und urbanen Tanzelementen wechseln, sprich quasi Unmögliches vollbringen, zu einer derart vorhersehbaren Gesamtchoreografie zusammenzubringen, ist unerklärlich. Das Stück mag ein Crowdpleaser sein, schwächelt choreografisch und dramaturgisch, aber dennoch enorm. Versöhnt hat das restliche Programm, zu dem auch der Tunesier Hamdi Dridi gehört, dessen Namen man sich merken sollte. Der junge Choreograf hat ein Trio kreiert, in dem sich die Choreografie ganz selbstverständlich aus Bewegungen harter physischer Arbeit wie Schleppen, Packen und Putzen entwickelt und diese in durchlässigen Tanz transformiert. Ein Abend voll roher Schönheit und Bewegungserforschung mit Tiefgang.
Sagt Elisabeth Nehring. Alle 4 Jahre veröffentlicht die Kultur- und Bildungsorganisation der Vereinten Nationen, das ist die UNESCO, einen Weltkulturbericht. Dazu haben sich 150 Mitgliedstaaten in einer Konvention zur kulturellen Vielfalt 2005 verpflichtet. Heute war wieder periodische Berichterstattung über Zustand der Kultur und des Kreativsektors. Da wird dann weltweit auf Governance geblickt, auf Austausch von Kultur, nachhaltige Entwicklung und Lage der Menschenrechte. Die ist naturgemäß in Iran und Eritrea, China und Russland anders als in liberalen Staaten. Roman Luckscheiter, den Generalsekretär der deutschen UNESCO-Kommission, habe ich gefragt, wo sehen Sie Probleme und Besserungsbedarf?
Also zunächst einmal ist gerade in diesem Thema, glaube ich, wichtig, dass man Daten erhebt, dass man die gegebenen Strukturen, Freiräume oder Einschränkungen von Freiräumen erfassen kann. Und die UNESCO ist ja dann in der wichtigen Rolle, dieses Monitoring weltweit auch zu betreiben. Die größten Herausforderungen sind sicherlich die Frage der Teilhabe, die Frage nach der Entfaltungsmöglichkeit von Vielfalt, die Frage nach den Freiräumen, die gewährt werden. Und das ist eine politische Frage, aber auch eine gesellschaftliche Frage und auch eine wirtschaftliche Frage, wie sich kultureller Ausdruck überhaupt den Weg bahnen kann und sichtbar und hörbar werden kann. Weitere Herausforderungen sind natürlich auch die Digitalisierung, die eine große Chance beinhaltet von mehr Präsenz und von mehr Zugängen, aber eben auch nicht selbstverständlich diese Zugänge schafft. Und wir haben auch jetzt die letzten 2 Jahre natürlich eine ganz besondere Herausforderung gehabt für die Präsenz kulturellen Ausdrucks in der Pandemie. Da haben viele dann doch die Zugänge verloren zu kulturellen Angeboten. Und das ist sicherlich auch etwas, was Freiheit, den vielfältigen Ausdruck massiv eingeschränkt hat in den letzten beiden Jahren. Und das sind sicher Rückschläge, die wir auch da sehen.
Sie schreiben, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die globalen Ströme kultureller Güter sich auf einer Einbahnstraße befinden. Etwas einfacher gesagt, gibt es dann noch Südgefälle?
Es gibt eine ganz erschreckende Zahl. Das sind 95% der kulturellen Dienstleistungen im internationalen Handel kommen aus Industrieländern. Wir wissen aber gleichzeitig, wie stark der Kreativsektor im globalen Süden wächst, welche enorme Bedeutung er ohnehin hat und wie schwer es weltweit ist, dass eine entsprechende Präsenz auch gewährleistet ist. Da kommt es jetzt sehr darauf an, in Handelsabkommen, in Kooperationsprogrammen dieses Gefälle auszubalancieren und die Stimme des globalen Südens ganz anders abzubilden. Und da gibt es einige Beispiele, wie das jetzt auch von deutschen Programmen her schon in Angriff genommen wird. Aber gerade im globalen Handelsabkommen gibt es noch sehr viel zu tun dazu.
Sie haben zu Beginn zu Recht darauf hingewiesen, dass Kultur nicht nur Aquarellmalerei und Streichquartett ist, sondern viel mit der Entfaltung des Menschen zu tun hat, also mit kultureller Freiheit. Und das hängt zusammen eben mit Menschenrechten, mit Demokratie, Vielfalt und Nachhaltigkeit. Wo sehen Sie da die größten Probleme?
Also das Thema dieses Weltkulturberichts ist ja Kultur als globales Gemeingut. Und ich glaube, als solches muss Kultur auch noch viel stärker in das Blickfeld und ins allgemeine Bewusstsein rücken. Da ist in den letzten Jahren schon viel geschehen. Kultur ist in den politischen Regularien verankert, wird zunehmend als relevant auch wahrgenommen in den genannten Themen. Aber wenn wir sehen, was Kultur auch an Innovation und Kreativität bedeutet, dann fehlt es im weltweiten Kontext sicherlich an starken Fördermaßnahmen, an starken Vorzugsbehandlungen, um das weiter voranzubringen. Deutschland ist sicherlich ganz gut aufgestellt. Wir werden im Weltbericht ja viel zitiert. Es gibt die Initiativen der Berlinale, des Kulturrats, aber auch Neustart Kultur. Das sind sicherlich alles Initiativen, die in unserem Land gut funktionieren. Wir sehen aber auch, was wir für eine Verantwortung haben als Industrieland gegenüber der weltweiten Situation. Und wir sehen auch, was es noch an Handlungsbedarf gibt, gerade bei den prekären Beschäftigungen im Bereich der freien Szene. Das sind die soziale Absicherung, ist sicherlich ein Jobthema. Das war auch heute bei der Vorstellung des Weltkulturberichts eine zentrale Fragestellung. Dann der faire Austausch weltweit, den wir uns jetzt auch mit einer Studie ganz konkret nochmal vorgenommen haben. Geschlechtergerechtigkeit. Im Weltkulturbericht wird ganz klar deutlich, dass in Führungspositionen, bei Preisverleihungen, in der Gaming-Branche beispielsweise, Frauen stark unterrepräsentiert sind. Da muss sich noch viel tun. Und da ist eben auch ein Instrumentarium, was Daten liefert, ganz, ganz wichtig, um das nachverfolgen zu können, um diese Interessen auch auf UNESCO-Ebene vertreten zu können.
Sagt Roman Luxeiter, der Generalsekretär der Deutschen UNESCO-Kommission zum Weltkulturbericht. Mit knapp 2 Monaten Verspätung wurde heute der 20. Geburtstag der Kulturstiftung des Bundes gefeiert. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Der damalige Kulturstaatsminister Julian Nieder-Rümelin war im März 2002 der Initiator für die Gründung der Kulturstiftung des Bundes, deren Jahresetat von 35 Millionen Euro aus dem Bundeskulturhaushalt finanziert wird. Sie gehört damit zu den größten europäischen Kulturstiftungen Europas. Gefeiert wurde heute mit einem Empfang der jetzigen Kulturstaatsministerin Claudia Roth in Berlin, obwohl die Stiftung ihren Sitz von Anfang an in Halle hatte. Gründungsdirektorin Hortensia Völkers hier im Deutschlandfunk über die Anfänge.
Wir waren Suchende. Man muss in einer Landschaft, die schon so reich ist und so vielfältig, muss man seinen Platz finden.
Mittlerweile hat sich die Kulturstiftung vor allem für innovative Projekte in allen Kunstsparten etabliert und schaut dabei auch auf gesellschaftliche Debatten, die sich in der Kultur niederschlagen sollen.
Über mehrere Jahre begleiten wir diese Prozesse. Wie kann ein Haus diverser werden? Wie kann ein besseres Angebot in strukturschwachen Regionen entstehen? Wie können Theater, Stadttheater zusammen mit freien Gruppen zusammenarbeiten, etc.? Also da gibt es eine Menge Programme, in denen wir die Institutionen einladen, sich zu bewerben und sie dann in diesem Prozess über mehrere Jahre begleiten.
So Hortensia Völkers im Deutschlandfunk, die ihren Posten als künstlerische Direktorin voraussichtlich noch in diesem Jahr abgeben wird. Der Lyriker Dinçer Gücüyeter ist heute in Staufen nahe Freiburg mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet worden, benannt nach dem Dichter Peter Huchel und eine der renommiertesten Auszeichnungen für Lyrik im deutschsprachigen Raum. Der 1979 geborene Gücüyeter musste einen eigenen Verlag gründen, um seine Gedichte zu publizieren und hatte es mit seinem Migrationshintergrund ohnehin schwer, auf sich aufmerksam zu machen, wie er heute in seiner Rede deutlich machte.
Ende der 90er hatte meine Generation endlich begriffen, mehr Zeit sollte man mit Warten nicht vergeuden. Einige gründeten ihre eigenen Theaterensembles, andere ihre Musikgruppen. Besonders in der Rap-Szene flammten die Stimmen aus den Brennpunkten auf. Ich hatte mich für Gedichte entschieden.
Der Lyriker Dinçer Gücüyeter, der heute den Peter-Huchel-Preis für seinen Gedichtband »Mein Prinz, ich bin das Ghetto« entgegennahm. 23,2 Millionen Euro, so viel wurde heute in Paris bei einer Versteigerung des Auktionshauses Christie's für eine Michelangelo-Zeichnung bezahlt. Das Blatt zeigt einen männlichen Akt mit verschränkten Armen und wurde erst 2019 dem italienischen Renaissance-Künstler zugeschrieben. Es ist eines der wenigen Werke Michelangelos, das sich noch in Privatbesitz befand. Die Identität des Käufers ist nicht bekannt.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anja Reinhardt in dieser Ausgabe von Kultur heute mit Michael Köhler am Mikrofon. Gleich die Nachrichten, wie gewohnt ausführlich, dann um 10 nach 6, um 18.10 Uhr die Informationen am Abend. Zwei Themen dort, natürlich die Lage in der Ukraine, aber auch die Türkei verzögert die nördliche NATO-Erweiterung. Ihnen einen guten Abend.